Noch ein Apfelsaft bitte.
So.
So, schon heißer hier so Meister.
Vielleicht so zum Ankommen. Unsere große Klammer ist ja, die Städter begegnen dem Land. Den Landmenschen. Habe ich das richtig in Erinnerung? Du warst auch in Leipzig, bevor du hier gekommen bist?
Ja, genau, bis 1990. Ich habe das hier 1990 gekauft, noch kurz bevor die D-Mark kam. Sozusagen.
Damit ist jetzt der Ball bei dir. Warum bist du 1990 hergekommen?
Ja, also ich komme vom Dorf, ursprünglich gebürtig, so Nähe von Naumburg. Und wir hatten einen großen Bauernhof, also einen Vierseithof. Mittlerer Bauernhof, so 20 Hektar Land. Aber doch schon, wir waren wohlhabend, hatten drei Pferde. Und das löste sich dann so auf. Wir sind dann weggezogen, meine Eltern. Und zum Schluss wohnte meine Oma noch da, allein. Und hat uns, wir sind zwei Enkel, gefragt, ob wir denn das haben wollen, das Haus. Auf Gottes Willen. War ich vielleicht 25 oder so, also das ist überhaupt keine Vorstellung. Aber wir wollten auch ja in die Stadt, ne? Da studiert und so weiter. Und dann hat meine Oma das halt verkauft und heute gibt es den nicht mehr, ist abgerissen. Und ist, ja, von meiner Kindheit ist also nichts mehr da, aber ich hätte es ja sozusagen geschenkt haben können. Und ja, dann war ich so 30, kam das erste Kind und dann plötzlich dachte man, ja, man müsste eigentlich, Leipzig war dreckig, kaputt, also es war keine schöne Stadt damals, muss man sagen. Und damals wollten wir da einfach nur weg. Und dann kam die Wende und dann haben wir gesagt, jetzt müssen wir das machen, sonst wird das teuer. Also vom Westen wusste man nicht so viel, aber dass dann sozusagen Immobilien teuer werden, das hatte man gehört. Und so. Deswegen haben wir dann das noch über verschiedene Zufälle halt erworben, auch mit der Idee, so ein bisschen was aufzubauen. Das hat sich dann aus verschiedenen Gründen noch ein Weilchen verzögert. Ich bin Kulturwissenschaftler, habe dann seit 2003 bin ich selbstständig, habe ein Büro für EU-Projekte, war dann viel unterwegs, hauptsächlich in Osteuropa. Und das war eine Zeit lang ganz schön. Rinnenflieger, raus aus dem Flieger, da eine Konferenz, da fühlte man sich auch wichtig. Aber irgendwann habe ich dann gedacht, was machst du da jetzt eigentlich? Und dann kam halt die Frage, was ist das, was eigentlich der Sinn dahinter? Und seit der Zeit habe ich mich dann hier zum einen stärker in der regionalen Entwicklung engagiert und habe dann seit 2012 dann die Mosterei in die Scheune gebaut, einfach weil die niedergehende Obstkultur mich da schon auch sehr gedrückt hat. Also wir haben hier im Umkreis von 20 Kilometern, würde ich mal sagen, stehen vielleicht 10.000, vielleicht auch 20.000 alte Obstbäume, von denen also vielleicht 10, vielleicht 20% noch irgendwie bewirtschaftet wären und der Rest halt nicht. Und wenn man jetzt mit offenen Augen durch die Landschaft geht, sieht man, dass wir jedes Jahr so große Teile unserer Obstkultur verlieren einfach. Ja, die Bäume sind irgendwann alt, werden nicht mehr gepflegt, brechen zusammen, brechen weg. Es wird kaum oder viel zu wenig nachgepflanzt und das war dann so die Frage, was macht man da? Und da war ich in Österreich und da haben wir uns dann dort eine Mosterei angeguckt und da habe ich gedacht, das mache ich auch, das mache ich jetzt einfach so. Ohne dass man vorher mal das durchgerechnet hätte oder mal eine Bedarfsanalyse und so weiter. Und es war vielleicht auch gut so, weil das am Anfang haben die im Dorf alle gesagt, ja völlig verrückt geworden. Eine Mosterei, weil die machen nach und nach, haben die Mostereien hier zugemacht, weil es sich nicht mehr rentiert hat halt. Ne? Aber es gibt jetzt in Thüringen und auch deutschlandweit, europaweit, seit 10, 15 Jahren gibt es so eine Renaissance von kleinen Mostereien, wo unsere Marktnische die ist, dass wir die Äpfel machen für die Leute, also den Saft aus den Äpfeln, den die Leute uns bringen. Also die wissen genau, was da drin ist. Es ist nämlich ihr Apfel, den sie Tag zuvor oder am Nachmittag gesammelt haben. Und das ist doch zunehmend mehr Leuten wichtig, einfach zu wissen, wo das Nahrungsmittel herkommt. Und es hat sicherlich auch noch alte Leute, die das immer gemacht haben früher und unglücklich waren, dass das jetzt nicht mehr gab und jetzt wiederkommen. Also es ist jetzt nicht unbedingt nur eine ökologische Klientel oder eine grüne Klientel, es sind noch ganz viele normale Nachbarn. Und das wird sehr gut angenommen und Das ist in guten Jahren so die Hälfte des Jahreseinkommens, was wir hier so erwirtschaften am Hof halt. Ne? Im letzten Jahr nicht und dieses Jahr wird es auch nicht werden, weil durch die Dürre und die Folgen davon sehr schlechte Obsternten gab. Letztes Jahr hatte ich 8% Umsatz vom Vorjahr, also das ist schon ein deutlicher Einbruch. Und dieses Jahr werden wir nicht viel mehr haben. Man wird dann auch ein bisschen nachdenklich, wenn man so in die Landschaft schaut. Also das ist dann auch nochmal ein extra Thema, halt, wo das eigentlich alles hingeht.
8%?
Nun muss man sagen, 2018 war ein sehr, sehr gutes Obstjahr. Da konnten wir uns nicht mehr retten. Also es ist jetzt nicht ganz, vielleicht nicht ganz aussagekräftig, das als Referenzjahr zu nehmen. Also die Hälfte von dem wäre ein normales Obstjahr. Dann sind wir gut ausgelastet, aber noch sozusagen am Leben. Vor 2018, da war es zum Schluss, war das einfach nur durchhalten. Und von Montag bis Samstag, 6 Tage die Woche, früh um 8 ging es los. Und mit Saubermachen abends um 9, halb 10, kann man noch das Geld zählen. Und nächsten Früh wieder um 8 und das über dann 2 Monate. Das war dann so, da war alle zum Schluss einfach physisch fertig halt, ne? Aber auch dann wieder schön erschöpft, sagen wir mal so. Man ist am Ende des Tages ja auch froh. Halt, ne? Das ist so die, wieder so die Sinnfrage, was ist der Sinn des Landlebens? Also,
man sieht ja auch die Kappe und dann vorsichtig.
Naja, es kommen Leute glücklich auf den Hof oder freundlich, kriegen dann ihren Saft und fahren glücklich wieder nach Hause und lassen noch ihr Geld da. Das ist echt eine super Situation. Ja. Aber wie gesagt, 2018 war ein bisschen viel. Dieses Jahr ist wieder wenig, weil wir haben immer noch starke bis schwere Dürre. Also man glaubt das nicht, aber es gibt vom Umweltforschungszentrum Leipzig jeden Tag aktuell den Dürremonitor Deutschland, der mit einer Karte darstellt, dass Wasser in 25 cm Tiefe und in 1,80 Meter. Und 25 cm Tiefe sieht so halbwegs ganz gut aus, merkt man ja im Garten, das geht so. Aber 1,80 Meter ist weiterhin schwere bis sehr starke Dürre in Deutschland. Und hauptsächlich in Ostdeutschland, hauptsächlich in Sachsen, Brandenburg, ne, aber hier auch. Und das ist natürlich eine Tiefe, wo die Bäume ihre Kraft herziehen. Und daraus resultieren dann die ganzen Folgeprobleme. Im Wald sieht man das, der Borkenkäfer, also die haben deswegen Saison, weil die Bäume nicht mehr so viel Abwehrkräfte haben. Deswegen vermehren die sich. Und das Gleiche gibt es halt leider Gottes im Obstbau auch. Wir haben also einen Verwandten vom Borkenkäfer. So zwei. Das eine ist der Obstbaum-Splintkäfer. Der macht das Gleiche, was der Borkenkäfer im Wald macht. Der frisst so die Rinde, Gänge durch. Und die Bäume sind innerhalb von einem halben Jahr eben schwer geschädigt bis tot. Also auch alte Bäume, die 80 Jahre, wunderbare Kaiser Wilhelm und dann stehst du davor und der ist trocken, das ist bitter. Und dann gibt es den ungleichen Holzbohrer, das ist auch ein Verwandter vom Borkenkäfer, der bohrt sich in die Stämme rein, auch bei jungen Bäumen. Ich habe gerade letzte Woche 10 junge Bäume, die ich vor 2 Jahren gepflanzt habe, abgesägt, weil die waren dürre. Also das ist dann auch bitter, weil du hast so einen Baum, du musst den natürlich kaufen, dann musst du pflanzen, ein Loch machen, Wulmausschutz, Kompost rein und dann gießen. So. Und nach 2 Jahren ist er hin. Also das ist halt so, wo ich sage, man wird da schon ein bisschen nachdenklich, wenn man in die Landschaft schaut. Dann haben wir viele andere Schädlinge, die jetzt nicht gleich die Bäume ruinieren, aber in diesem Jahr eben zur Ernteausfall geführt haben. Das ist der Apfelblütenstecher, die Bäume blühen und da sticht halt in die Blüten und es kommt keine Frucht dran halt, ne? So ist halt auch was sich explosionsartig vermehrt. Im Moment haben wir das Problem, dass die Äpfel, die noch dranhängen, werden also vom Apfelwickler viel befallen. Also das, was der Wurm im Apfel ist, halt, ist der Apfelwickler. Da in diesem Jahr sich schon in der dritten Generation vermehrt, immer mal mehr. Ne? Und dann fallen die Äpfel halt runter jetzt, obwohl die noch gar nicht dran sind. Also stehen drüben etliche, die sagten mir, ja, wir sammeln mal und bringen ihnen das. Ich sage, gut, sie kriegen von mir das, was sie bringen. Also der Saft wird dann nicht so super schmecken, aber besser als nichts natürlich. Und ja, das hat dazu geführt, dass eben im letzten Jahr eine schlechte Ernte war und dieses Jahr eben auch wieder halt. Ne? Da ist auch ein Problem, dass wir keine Winter mehr haben. Ne? Das ist also sozusagen Da fehlt einerseits die Nässe, also wenn so viel Schnee liegt und er langsam runtertaut, ne, ist für den Boden viel besser, als wenn es jetzt plötzlich einen riesen Gewitterguss gibt, weil dann fließt das meiste Wasser weg und im schlimmsten Fall nimmt es noch den halben Acker mit. Aber für die Nässe im Boden bringt das nicht so viel, das fehlt. Und dann eben auch sozusagen der Jahresablauf. Es war so, dieses Jahr im Februar, glaube ich, war es schon ziemlich mild. Mhm. Ne, da kam zwar noch mal Kälte, aber das sind so Dinge, die jetzt... aber das ist ja gar nicht unser Thema. Also ich kann da viel zu erzählen.
Pflanzen Sie denn auch neue Obstbäume?
Ja. Das ist aber auch eben so eine Sache. Ich habe, es gibt ja von Harald Welzer sozusagen das Futur 2. Also was will ich in 10 Jahren rückblickend getan haben? Also, und da habe ich gesagt, ich will 500 Obstbäume pflanzen oder gepflanzt haben. Ne? Da bin ich nah dran, aber wir haben viel schon wieder verloren, weil das, was ich halt... Also gepflanzt wird immer schnell, aber du musst die Bäume dann wenigstens 10 Jahre auch gut pflegen, das heißt gießen. Jetzt bei dieser Dürre müsste die jungen Bäume jeweils einmal die Woche oder alle 2 Wochen mal richtig wässern. Und das heißt eben 100 Liter halt. Ne? Das ist eine Zeitfrage und dann ist es auch eine Wasserfrage. Also eine Zeit lang können wir aus dem Feuerlöschteich Wasser holen, da ist eine Quelle, aber die ist dann auch irgendwann versiegt und dann wird der Feuerlöschteich durchgesperrt. Das heißt, man hat gar nicht so viel Wasser, das alles so. Das ist schon. Okay, gut, aber das ist jetzt das Obstthema. Soll ja eigentlich um das Land gehen. Das ist dann wieder eine andere Frage, was ja auch mit dem Stadt-Land-Verhältnis schon auf eine andere Weise wieder zu tun hat, ist nämlich die Frage der Kulturlandschaft. Halt, ne? Also ich verkaufe den 5 Liter für 10 Euro halt. Ne? So, das ist natürlich ein Stück teurer, aber auch nicht viel teurer als das, was Bio-Apfelsaft sonst kostet. Halt, der Liter 2 Euro halt. Ne? Das ist sozusagen...
Also wenn man jetzt kein Obst bringt, einfach...
Genau, ja, wenn die Leute, die das mir bringen, die zahlen 1 Euro pro Liter. Also das Pressen, ne? Also so, das ist. Und wenn wir jetzt unseren eigenen Saft produzieren und verkaufen, dann gibt es dann 2 Euro. Es gibt so ein bundesweites Netzwerk von so kleinen Mustereien. Wir sind da gerade dabei, so eine bundesweite Struktur aufzubauen. Wo der Tenor ist, wir müssen für das Streuobst, das müssen wir kenntlich machen und müssen wir auch deutlich mehr verlangen, weil eine Plantage, ob nun bio oder konventionell, ob in China oder am Bodensee, ist völlig egal. Südtirol ist eine Plantage. Ja? Da fahre ich durch mit Fahrzeugen, da wird gespritzt, selbst auch im Bioanbau wird natürlich gespritzt, nicht so viel und nicht so giftig wie beim konventionellen Obstbau, aber der konventionelle Apfel, den Sie hier kaufen oder Saft, der ist 30 bis 35 Mal gespritzt pro Saison. Halt, ne?
30 Mal?
Ja, 30 bis 35 Mal pro Saison, ja. Das ist intensivst Obstbau, ja, mit viel Chemie, viel Technik und so weiter. Und Streuobst ist halt was grundsätzlich anderes. Das ist der schöne ländliche Raum, den die Städter, wenn sie da rumwandern, so gerne sehen halt. Ne? Der ist aber mit den Preisen, die jetzt sozusagen ein Plantagenobsthersteller sozusagen anbietet, überhaupt nicht vergleichbar halt. Ne? Also um das mal so zu sagen, also die großen Mostereien, die kaufen natürlich auch Obst auf. 6 bis 8 Cent pro Kilo. So, dies ja vielleicht ein bisschen mehr, also aber mehr als 10 auf gar keinen Fall. Also wäre jetzt ein bisschen mehr, weil es nicht viel gibt. Der NABU hat mal ausgerechnet, für ein Kilo Streuobst müsste man 22 bis 25 Cent pro Kilo nehmen, damit man bei 0 ist. Mit 5 oder 8 Cent kann man da einfach nicht konkurrieren. Das geht nicht. Ja? Und deshalb verlieren wir diese Kulturlandschaft, also sehenden Auges. Ja. Ich werde da verrückt, wenn ich mit unseren Naturschützern im Ministerium in Erfurt rede, die immer wieder tolle Förderprogramme auflegen. Aber ich sage, ey, die Verwertung ist der entscheidende Punkt. Es muss jemanden geben, der da 3 Euro verdient, wenn er sich da buckelt und so. Wenn es den nicht gibt, dann kannst du Naturschutzprogramme auflegen, noch und nöcher. Der Baum wird 3 Jahre oder 5 Jahre oder vielleicht 10 Jahre gepäppelt und dann geht er ein. Das kann, ja, sein Naturschutz ist für Streuobst und andere Sachen betrifft das ähnlich. Also allenfalls eine Hilfslösung. Also diese Nutzung ist weggebrochen. Die Bäume sind noch da, es werden weniger, aber es stehen noch sehr viele rum. Und jetzt, wenn man den Leuten, denen die Bäume gehören oder die sie vom Nachbarn vielleicht ernten können, einfach einen Anreiz bietet, dass sie quasi ein gesundes wohlschmeckendes, also Geschmackes, Totalpunkt-Produkt kriegen für eigentlich einen vertretbaren Preis halt, dann hat man die Chance, dass einige dieser Obstwiesen noch erhalten bleiben und auch vielleicht nachgepflanzt werden. So, es funktioniert in viel zu geringem Maße, aber es funktioniert. Und es wächst aber langsam. Ja. Es gibt, also wir sind jetzt hier im Kreis, also Kreis Saalfeld-Rudolstadt sind wir 5 Kollegen. Also kleine Mostereien, wo die Leute ihre Äpfel bringen können und sie kriegen ihren Saft. Die sind alle also in den letzten 10 Jahren entstanden halt. Ne? Und was vorher da war, ist kaputt gegangen in den 90er Jahren schon. Und das ist das eine. Und zum anderen, was wäre auch so, wo man mal drüber diskutieren könnte, dass man sowas wie die solidarische Landwirtschaft auch auf die Obstwirtschaft überträgt. Nämlich sozusagen Menschen in den Städten, die A, willens sind, da was zu tun, B, Interesse an geschmacklich hochwertigen Sachen haben und drittens vielleicht auch ein bisschen Geld haben, sagt, okay, wir machen eine Vereinbarung für diese Obstwiese zum Beispiel, ne? Und das kostet dann pro Jahr oder pro Monat so und so viel und ihr kriegt am Saisonende so und so viel. So, und wenn es eben keine Ernte gibt wie dieser, kriegt er eben nichts oder eben weniger halt, ne? Also man trägt, solidarische Landwirtschaft ist ja ein Sinn, man trägt auch die Verantwortung, auch die finanzielle für den Hof oder für die Produkte mit den Bauern und mal sehen, da sind wir jetzt so, haben wir so ein paar Ideen, sind noch nicht spruchreif geworden. Macht auf alle Fälle nur Sinn mit Erfurt, Weimar, Jena halt. Ne? Also das ist jetzt nichts, was ich erfunden habe, aber so, ja, es gibt ja dennoch sehr viele unterschiedliche Modelle, also wie man das dann regelt und so sowas. Beobachte schon, dass in den Städten, also ein Bekanntenkreis, Familienkreis, dann doch so eine Landsehnsucht zunimmt, also in den Kreisen, die ich kenne halt. Ne? So, aber eben natürlich jetzt aufs Land zu ziehen, das ist natürlich ein großer Schritt. Deswegen solche Zwischenangebote, ja, wie aus Bräutigam oder andere, denke ich, sind wichtig. Denn also es ist, ich habe manchmal auch Interviews und so, dann sind die Journalisten aus Hamburg oder Berlin und sagen, ja, ist alles schön, was ihr, aber jetzt mal, wie halten Sie es denn hier so aus, so ungefähr? Ne? Also, dann sage ich, naja, ich war dieses Jahr schon 4-mal im Theater, wie oft waren Sie denn im Theater? Ja, gut, also so, und ich sage, ich kann abends hier sitzen, gucke in den Himmel und sehe die Milchstraße, das sehen Sie weder in Berlin noch in Hamburg. Halt, ne? Also so, und das ist so, also das muss man natürlich, wer das will, dass da immer voll ist und auch die Preise für Immobilien und so weiter teuer sind, dann ist das ja in Ordnung. Aber ich merke, es gibt mehr Leute, die jetzt da was anderes auch suchen halt. Und wie gesagt, wenn sich die ganze Sache so schön nach oben zum Kommunismus oder wo auch immer entwickelt, dann ist das okay, dann wird man, dann ist eben der ländliche Raum sozusagen, ja, Modell von gestern, aber ich glaube das nicht halt. Ne? Es gibt ein interessantes Buch hier gerade, das Thema von Werner Betzing, ist ein Geograf, ne? Geschichte und Zukunft einer gefährdeten Lebensform halt. Das ist interessant, was er zu diesem Verhältnis, also geht bei den prähistorischen Sammlern los und über dann die Stadtentstehung und wie sich das Verhältnis von Stadt und Land entwickelt. Das ist sehr interessant. Recherchiert, die Zukunftsvisionen sind schwach, finde ich, aber da sind so natürlich Fragen, wie ändern sich die Randbedingungen halt, ja, unseres Lebens, was ich vorhin schon sagte. Und ich denke, da ist die Wahrscheinlichkeit ist nicht so gering, dass eben das Land dann doch wieder interessant wird.
Muss so auf die Uhr,
ist es ja, gut, jetzt habe ich viel gequatscht. Wenn ihr was mitnehmen wollt, es gibt hier eine Sommerfrische im Wandel, also das ist sozusagen zur Geschichte der Sommerfrische bis zu 1990, eine DVD, die wir produziert haben. Die verkaufen wir für 5 Euro und wenn ihr jetzt, ich weiß, diesen Führer, den haben wir vom Verlag jetzt als Restauflage gekriegt, den kostet 3 Euro. Das ist so ganz schön kulturhistorisch, der ist sozusagen von 2005, da stimmen nicht mehr alle Gaststättenangaben, aber... Naja, das vom Pleistozän und so oder was weiß ich, das die ganzen Geschichten. Das ändert sich nicht so schnell halt. Ne?
Und, schön, danke.
Und ansonsten, das ist hier vom Tag der Sommerfrische. Und die. Und dann zu IBA, da ist sozusagen die Geschichte der IBAs. Haben wir hier noch ein paar Flyer? Das ist ja in Thüringen die erste IBA, die sich das Thema Stadt-Land dann zum Thema gemacht hat, sonst ging es ja immer um die Stadt. Mhm. Ja. So, das war der Werbeblock.